Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Wir sind heute mal wieder live um 18 Uhr, wie täglich im gesamten Dezember, mit dem lieben Arno Krieger von Finanzfluss. Und freut mich ungemein, dass wir hier nochmal jemanden von Finanzfluss am Start hatten oder haben. Wir hatten ja Thomas schon ein paar Mal und hinter dem ganzen Projekt Finanzfluss steht nicht nur der Thomas, sondern auch der liebe Arno. Und ich will gar nicht zu viel reden. Ich überlasse dir doch zunächst einmal die ersten Worte, damit du dich auch in der Community vorstellen kannst für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Was es mit dem Projekt Finanzfluss auf sich hat, wie du da auch beteiligt bist oder auch mitarbeitest an diesem Projekt und einfach insgesamt zu deiner Person einige Worte verlieren kannst.
Ja, klar, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hallo Finanzrudel Community. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin Arno. Ich habe mit Thomas vor mittlerweile 4 Jahren Finanzfluss gegründet. Und genau, wir haben das halt beides, also wir haben, Thomas war noch im Studium und ich war noch, habe noch Vollzeit gearbeitet in einem Startup in London. Und wir haben einfach, als er sein Auslandssemester in London auch hatte, haben wir angefangen, ein paar Videos zu shooten, um ja einfach, weil wir halt Spaß an Videos hatten und gedacht haben, okay, vielleicht können wir irgendwie einen Mehrwert bieten durch Finanztutorials. Und genau, das hat sich dann alles ein bisschen, das Ganze ist gut organisch gewachsen und jetzt sind wir seit einem Jahr anderthalb Jahren sind wir in Berlin und genau, haben ein Büro und versuchen ein Team aufzubauen und das Ganze ein bisschen ambitionierter, dem Ganzen ein bisschen ambitionierter nachzugehen.
Also du hast im Startup gearbeitet und jetzt hast du dein eigenes Startup sozusagen gegründet, zusammen mit Thomas eigentlich. Und jetzt
genau. Wobei das Startup, wo ich gearbeitet habe, das war Transwise, die waren jetzt nicht wirklich klein. Ich war glaube ich, der 400. Okay. Angestellte.
Wie hieß das Unternehmen?
Transferwise.
Das ist Transferwise. Das benutze ich auch.
Ja. Sehr cool. Das ist ganz cool, ne? Ja. Genau, da war ich im Online-Marketing und aber es weiß nicht wirklich Startups, es gibt ja ziemlich viele Startups wie, keine Ahnung, Square oder die alle heißen, das sind keine Startups mehr, das sind halt schon relativ fette Unternehmen. N26 ist auch kein Startup mehr, ich glaube, die sind schon sehr, sehr, sehr corporate mittlerweile. Aber ja, ich habe so in einem ganz guten, ganz netten Stadion, wo noch das Team skaliert wurde und wo ich ziemlich viel mitnehmen konnte, habe ich da im richtigen Zeitpunkt gejoint quasi. Ja. Und das war eigentlich ganz cool. Da habe ich ziemlich, ziemlich viel gelernt, was mich auch ein bisschen auf diese Phase jetzt vorbereiten konnte.
Sehr cool, sehr cool. Also ich nehme jetzt noch ganz kurz ein paar Sekunden, um ein paar Stammgäste auch zu begrüßen im Stream, nämlich auch Number Cruncher, der liebe Arian, Maurice Sammelkatz, Hiko34, Andreas Lutz, Tommy Obmax, alles Stammgäste und noch viele, viele mehr, die regelmäßig auch sonst nicht nur im Dezember bei den Streams dabei sind. Also ihr könnt gerne auch, wie auch gestern, eure Fragen stellen. Ich werde die dann auch dem lieben Arno stellen. Wenn du vielleicht noch ein paar Fragen im Chat siehst, kannst du da auch welche rauspicken. Ich habe es ja im Vorhinein schon gesagt, wir richten uns so ein bisschen nach dem Chat, so ein bisschen auch vom Redeflow her. Es ist jetzt nicht nur Finanzen, vielleicht auch Unternehmertum, je nachdem, in welche Richtung wir uns da bewegen. Wenn wir eh schon bei den Startups oder beim Startup sind, wie schaut es jetzt eigentlich mit Finanzfluss aus? Also wie viele Leute seid ihr jetzt tatsächlich? Das wird vielleicht auch die Community mal vielleicht interessieren, so ein bisschen auch Background-Infos. Man sieht ja viel auch auf Instagram, dass ihr da auch im Office einige Stories macht und da sieht man dann auch viele verschiedene Köpfe im Office. Also würde mich auch persönlich nochmal interessieren, was ist so dieses Jahr passiert bei Finanzfluss? Weil ihr seid ja aktuell der größte deutschsprachige Finanzchannel mit mittlerweile über 500.000 YouTube-Abonnenten.
Ja, also ja, dieses Jahr war ziemlich wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das war mitunter das aufregendste Jahr überhaupt. Also ich glaube, das ist für die meisten so. Also ja. Ich habe sowas Krankes, habe ich echt noch nie erlebt. Genau, also bei uns ging halt, also es war jetzt, Corona hat ja dahingehend einen starken Einfluss gehabt, dass immer mehr, also ziemlich viele Leute zum ersten Mal sich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, wir waren halt so relativ präsent auf YouTube, und YouTube ist ja als auch Suchmaschine mittlerweile, also ich glaube, die zweitgrößte. Ja.
Neben Google halt selber.
Genau, und da haben wir halt ziemlich viele Aufrufe erzielen können und sind auch echt extrem stark gewachsen. Und wir haben auch natürlich auch sehr viel Content in der Zeit produziert, weil viele unserer Communities waren halt extrem verunsichert. Das war so die erste Krise, die sie durchmacht haben. Und für mich war es auch so der erste Aktiencrash, den ich bewusst und mit Investitionen erleben konnte. Und genau, und da haben natürlich viele auch die Chance gesehen, dass endlich mal wieder günstig einzusteigen. Und genau, deshalb haben wir halt da, ging bei uns echt die Post ab. Und wir sind mittlerweile 12 Leute. Ich vergesse immer so ein bisschen die Zahl, aber ich glaube, 12 ist so die neueste Zahl. Wir haben jetzt, genau, davon sind aber ziemlich relativ viele Teilzeit. Also wir haben zwei Werkstudenten, wir haben Anna und Mona, unsere Redakteurin, die Teilzeit arbeiten. Und genau, und wir haben jetzt unseren CTO Tommy, den ihr vielleicht von unseren Twitch-Streams kennt.
Er war doch auch an der Invest, oder?
Genau, Tommy war auch auf der Invest, den hast du dann auch kennengelernt.
Also letztes Jahr, genau, ja, genau.
Genau, so haben wir den übrigens auch tatsächlich kennengelernt. Also,
und weil, Flo ist ja auch noch am Start, oder?
Genau, Flo, ja, Legende. Den konntest du ja kennenlernen, Thomas und Flo in Hamburg, ne, an der Comdirect.
Genau, ja.
Am Finanzblock Award oder so, ja.
Also 12 Leute jetzt insgesamt mit dir und Thomas zusammen.
Genau.
Ja. Sehr cool, sehr stark, sehr stark. Also es ist dieses Jahr wirklich Wachstum dann auch ordentlich gewesen, also auch insgesamt im Team, ihr habt da ein neues Office ja auch bezogen, also sehr, sehr starke Sache. Das heißt, da wird wahrscheinlich die Community noch einiges erwarten in den nächsten Jahren,
denke ich mal. Hoffen wir es mal, ja. Also wir haben auf jeden Fall ziemlich ambitionierte Ziele, aber ja, das Ganze natürlich unter der Mission, dass da mehr Content, mehr Tools, mehr Mehrwert für die Community.
Du hast vorhin noch angesprochen, du hast aktiv den ersten Crash erlebt, so geht es wahrscheinlich viel, mich mit eingeschlossen auch, also aktiv investiert. Wie sieht es da eigentlich bei deiner Investmentstrategie aus? Also bist du da mehr auf ETFs, Einzelaktien oder gänzlich was anderes? Oder kannst du da noch was näher dazu erläutern, wie da so dein Approach ist oder wie du eben mit der Krise jetzt auch umgegangen bist? Weil also im März, April, da war es schon ordentlich rot in vielen Depots, denke ich mal. Ja. Und wie hat sich das so angefühlt bei dir?
Also ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so wirklich, nicht so eine krasse, also vielleicht fange ich einfach mal an, wie ich investiere. Ich habe generell, also tatsächlich, als ich mit Finanzbus angefangen habe, hatte ich noch nicht so wirklich viel investiert, habe ich eher so Geld auf die Seite gelegt und einfach nur versucht zu sparen. Und dann kam ich tatsächlich zum ersten Mal in Berührung mit dem Thema, als wir die ersten Videos dazu geshootet haben. Und da habe ich mir auch Gerd Kommers Buch Souverän investieren, Indexfonds und ETFs das erste Mal gegeben. Und dadurch, dass du halt diese Videos erstellst, und ich habe die damals selber animiert, und du das halt versuchen musst, das Wissen selbst weiterzugeben, musst du halt immer gucken, dass es bei dir auch wirklich sitzt und du es tatsächlich verstanden hast. Und dann fing es bei mir halt an, dass ich hauptsächlich in ETFs. Also ich investiere auch 70-30, MSCI World, MSCI Emerging Markets. Ich mische demnächst eventuell ein bisschen Europa mit hinzu, weil ich glaube, dass es ein bisschen fehlt. Und ganz davor hatte ich eigentlich nur Kryptos. Einfach nur, weil ich relativ früh 2015 oder so, oder 2014 kam ich damit, habe ich erstmal so YouTube-Videos gesehen und ich fand das halt richtig, richtig cool. Und ich war so ein bisschen auf dem Anarcho-Finance-Trip oder so, und dann habe ich mir ein bisschen was zugelegt und meine erste wahrhaftige Crash-Erfahrung war halt, als dieser Höhepunkt von Bitcoin, also der letzte Peak war, vor 2 Jahren, glaube ich,
2017. 2018, 17, was in dem Bereich war das doch.
Genau, wo als ich gekauft habe, war es so 3 Jahre lang, ist einfach gar nichts passiert. Dann ging es halt langsam los und es gab halt diese Gespräche mit den Kollegen in der Kantine und jeder war auf dem Trip und jeder so, oh, ich komme gerade nicht an meine Coins ran, die hängen in Bitrex fest und ich habe gestern irgendwie 3K mit Cardano oder was auch immer für komische Kryptos gemacht. Und ich habe so, also ich habe halt schon die Erfahrung gemacht, wie sehr mich das zerfrisst. Also vor allem, wenn du irgendwie was hörst und du bist nicht dabei. Und ich habe natürlich auch dieses gute Gefühl, weil ich einen kleinen Anteil Bitcoin gekauft habe. Und das hat sich halt extrem rentiert für mich. Aber ich habe echt nur eine Kleinigkeit reingebuttert damals, weil ich nicht so viel Geld auf Tasche hatte. Ja, und dann halt zu sehen, dass sich das in einem hübschen Sümmchen entwickelt hat und dann auf einmal, bam, halt 80% irgendwie Wertverlust in 2 Tagen. das war schon nicht so geil, aber ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Das war irgendwie, ist mir dann die Lust ein bisschen an dem ganzen Thema vergangen. Und generell merke ich, dass ich mich generell nicht so gerne mit dem Thema privat jetzt beschäftigen muss. Also ich investiere eigentlich passiv. Ich gucke auch recht selten in mein Depot rein. Ich versuche halt immer, wenn meine Sparpläne laufen automatisch und wenn ich extra Geld habe, dann investiere ich das auch einfach in. Also versuche ich so im Realtime halt so mit zu rebalancen, dass es halt, dass diese 70-30 Gewichtung halbwegs steht. Und der letzte Corona-Crash, der war auch ziemlich kurz, ehrlich gesagt, ist gecrashed. Ja, es hat ein bisschen, es war halt ein bisschen strange, aber da habe ich ein bisschen nachgefeuert, weil ich auch ein bisschen Geld hatte. Und ich habe jetzt nicht krass drunter gelitten, ehrlich gesagt.
Wir haben ja jetzt wieder neue All-Time-Highs von dem her, also bei vielen Märkten. Darum ist es eh so, ich vergleiche das immer so kurz und schmerzlos war es im Prinzip. Wenn sich jetzt das zum Beispiel über ein Jahr hinweg gezogen hätte, also der Crash, das wäre übel gewesen. Das wäre wirklich übel gewesen für viele. Weil ich glaube, also viele, ich weiß nicht, ob du auch viel in der Community unterwegs bist, aber viele haben dann schon bei -5 und -10% praktisch all, also ihr Schießpulver schon verschossen. Und dann ging es dann auch mal runter. Und stell dir jetzt mal vor, das hätte sich über ein ganzes Jahr hinweg gezogen und nicht nur über 2 Monate. Ja? Das wäre bitter. Bitter gewesen.
Wie 2008, da war es ja auch.
Also da ging es, glaube ich, 1,5 Jahre fast oder so. Also die ganze langsame Abwärtsbewegung. Das ist halt bitter, dieses fallende Messer. Und irgendwann hast du vielleicht auch kein Cash mehr oder du hast dann das Vertrauen nicht mehr, weil es schon so lange schlecht läuft. Ja. Und das ist halt
schon. Aber man merkt halt auch ein bisschen, dass die Leute Bock auf Investieren haben. Also du hast ja erstmal, es ist eine ganz andere Zeit, in der wir leben. Also ich habe 2008 auch so halbwegs mitbekommen. Gut, ich war da gerade, habe ich Abi gemacht oder so, oder beim Abi-Jahr. Und jetzt ist aber halt, ich meine, keine Ahnung, nur, es gibt Sachen wie Twitter, WhatsApp, Livestreams. WhatsApp-Gruppen. Der WhatsApp-Gruppen. Die Informationen gehen so schnell, also tauschen sich so schnell aus. Und es ist halt ganz lustig, dass halt der Crash von 2008 halt irgendwie so über einen längeren Zeitraum runterging. Und Corona war einfach nur so bam, bam, so rauf, runter, direkt nochmal ausgeglichen. Und und das hat auch natürlich auch so Sachen wie Broker-Apps wie Robinhood, Trade Republic und so, wo immer mehr Privatanleger jetzt Zugang zum Kapitalmärkten haben. Und das ist ganz echt ziemlich interessant.
Wir haben hier noch von Hiko34, auch einem Stammgast. Er schreibt gerade: Hey Arno, danke für den Content. Ich gehöre zu den Leuten, die sich neu mit Finanzen beschäftigt hat. Durch euch habe ich den richtigen Leitfaden gefunden, Schulden abgebaut und Vermögen aufgebaut. Danke. Also so geht es wahrscheinlich vielen dieses Jahr, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt haben oder auch gestartet haben insgesamt. Also ich schaue immer auch mit einem Kollegen, mit dem Johannes, viele Portfolios aus der Community an, die wir zugeschickt bekommen in Livestreams. Und jedes dritte Portfolio, das wir bekommen, teilweise schon die Hälfte der Portfolios, sind Leute, die tatsächlich dieses Jahr begonnen haben, im Januar, Februar oder März oder April. Und das ist halt schon krass, wenn man das so im Verhältnis sieht, weil ich weiß noch, also jetzt im März, April, hatte fast jeder Broker, jede Bank praktisch Backlogs, was Depoteröffnungen anging. Das heißt, normalerweise geht es 2-3 Arbeitstage oder vielleicht auch nur 1-2 Arbeitstage, aber meistens ging es dann eine Woche oder teilweise etwas länger, weil sie so viel Backlog hatten, um das alles abzuarbeiten. Und das finde ich halt schon krass, ja, wenn man sich das so anschaut auf dieser Seite. Und ich denke, es ist halt, weißt du, einfach accessible ist. Heute eben im Handy, also ich kaufe Aktien und ETFs nur noch auf dem Handy. Manchmal auch unterwegs, in der Bahn oder wenn ich auf dem Klo hocke und denke, ja, jetzt will ich ja noch nachkaufen den Vanguard FTSE All World und bin auf dem Klo und mache die Order auf dem Klo. Ja? Und das ist halt wirklich, das wäre früher undenkbar, also nicht wirklich denkbar gewesen, noch vor, ich sage jetzt mal 20 Jahren oder so und so kostengünstig. Also Trade Republic, bei euch jetzt in Deutschland ein Beispiel, ich glaube 1 Euro pro Order im Prinzip. Aha. Und klar, das Spread ist vielleicht etwas anders, aber ist schon ein riesiger Unterschied als noch von vor, selbst von vor 10 Jahren. Gab es da überhaupt Smartphones? Ja, ich weiß gar nicht.
Ich meine, allein, auch wenn du vergleichst mit Filialbrokern, ich meine, vor 20 Jahren rufst du die Sparkasse an und sagst, sie sollen einen Order durchführen und das kostet irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder 50 D-Mark. Also es ist halt schon crazy, wie sich das Ganze entwickelt hat. Halt alles halt full on convenience. Es muss halt schnell sein, du musst halt in wenigen Klicks ordern können. Und ja, das sorgt dann auch für echt eine ganz andere Dynamik. Ja.
Du hast jetzt ja auch erwähnt, also du hast, oder dein Hauptinvestment, du setzt da ganz klar auf ETFs, aber wie siehst du oder wie stehst du denn an, also ich sage jetzt mal für dich persönlich anderen Investments gegenüber, ob das jetzt vielleicht auch mal Immobilien sind als, ich sage jetzt mal Renditeanlage, vielleicht vermietet natürlich, also nicht als Eigenheim, sondern zum Vermieten oder eben halt vielleicht auch andere Alternativen, P2P-Kredite, ist das was für dich was interessant ist oder wo du sagst, nee, ich bleibe bei meinen ETFs und mache da meinen 70-30-Split oder was ist da so dein Standpunkt zu den anderen Investments?
Ja, ich habe P2P-Kredit habe ich auch. Ich habe auch viele der Zuschauer, wie heißt das, der Profile oder so, die wir in Videos zeigen, sind tatsächlich meine, weil ich in dem Bereich, also ich bin immer das Versuchskaninchen, oder wenn wir gerade irgendwas vorstellen würden, wollen und oder wir wissen schon, dass wir in 6 Monaten dazu ein Video machen, dann öffne ich ein Konto und teste das aus und so weiter. Ich fand P2P eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Mir haben auch die Oberflächen gut gefallen und ich fand das so ein gutes Investment, weil es ist nett aufbereitet. Ich habe so ein bisschen verstanden, worum es geht. Also habe ich ein bisschen eingelesen in die Thematik. Und ich logge mich halt in diesen Profilen echt extrem selten ein mittlerweile und es ist halt echt so fast so eine Convenience-Frage, aber ich habe es halt nicht auf dem Handy. Ich glaube, Bondora hat, glaube ich, jetzt eine App oder Mintos. Muss ich mir mal runterladen. Also da bin ich auf jeden Fall noch investiert und warte eigentlich ab, aber es ist halt echt ein niedriger Prozentsatz von meinem Gesamtvermögen, also auf jeden Fall einstellig, im niedrigeren einstelligen Bereich, glaube ich. Aber dazu
also prozentual, oder?
Prozentual, ja, genau. Ja, ja. Und also P2P-Kredite, ja, bin ich auch dabei. Immobilien habe ich mich auch ein bisschen informiert, was so REITs oder so angeht, habe ich mal eine Studie gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau wo, und ich habe noch einen Podcast von Gerd Kommer beim Finanzrocker gehört, wo er über Immobilien versus Aktienrenditen spricht und und da habe ich einfach so, also für mich ist so, ich sehe nicht, warum ich unbedingt jetzt in Immobilien investieren sollte. Klar würde ich dann nochmal die erste Klasse ein bisschen diversifizieren, aber ich bin noch relativ jung, ich habe da ziemlich langen Anlagehorizont, dann haue ich lieber alles in Aktien, ehrlich gesagt, also den Großteil. Und Immobilien zum Kaufen und Vermieten, ehrlich gesagt, ich bin halt echt so ziemlich offen, ich finde halt so Flexibilität ist so ein Asset, was halt nicht genug appreciated wird. Also mir ist es eigentlich, ich finde es eigentlich ultra geil. Ich bin jetzt gerade in Berlin, aber ich könnte morgen auch irgendwo anders hin und mein Depot kommt mit und ich muss nicht irgendwo eine Mieterhöhung reindrücken oder fragen, ob eine Agentur beauftragen, dass die Leute also neue Mieter sucht und Schlüsselsachen und hallo, es gibt ein Leck im Dach oder keine Ahnung. Das sind so Sachen, die turnen mich eigentlich überhaupt nicht und mit denen möchte ich einfach keine Zeit verbringen. Eventuell, was ich nicht ausschließen will, ist, dass wenn ich echt mal Bock hätte, ein Haus zu kaufen, weil ich mir sage, okay, ich möchte unbedingt immer in diesem Haus leben bleiben und ich möchte mich da und da setteln, dann würde ich das machen, aber dann ist es auch ganz klar eine für mich eher eine Luxusausgabe als ein Investment.
Also typisch Rich Dad, Poor Dad, ist es eher eine Verbindlichkeit, als dass es ein Asset ist.
Weil du ja, auf jeden Fall.
Und kein Cashflow generiert. Okay. Also ich sehe es ganz also ehrlich sollte, ähnlich. Also bei Immobilien sehe ich es auch mega ähnlich. Es ist halt ultra viel Aufwand und es ist Also du hast ja auch Fremdkapital da auch mit drin
Ja, genau.
und du musst halt dann in Anführungsstrichen vor Ort sein, ja, falls mal was ist, wie du schon gesagt hast, irgendwas ist kaputt oder neuer Mieter und so weiter. Und das,
Ja.
darum reizt mich das halt eben auch eher weniger. Und ich mache dann halt den Umschwung, zum Beispiel eben auch auf REITs, also einfach durch Einzelaktien halt, dass ich da den einen oder anderen REIT in meinem Aktienportfolio habe. Und da nimmt man dann halt
Ja.
eben diese Variante, also ich nehme zumindest diese Variante, weil die halt dann eben, du sagst es perfekt, man geht überall hin, das Depot kommt so gesehen ja immer mit, ist ja sowieso heutzutage alles
Ja.
digital und das ist dann schon der
Ja, genau.
Vorteil.
Ich finde auch die REIT, ich meine, so oft sage ich das auch Leuten, so wenn die irgendwie sagen, ja, ich muss mal was fürs Alter tun und jetzt mich mit Wohnungspreisen beschäftigen und so weiter. Und ja, also ich verstehe halt nicht, warum nicht mehr Leute über REITs Bescheid wissen und einfach da rein investieren. Also es ist für mich schon eine tausendmal bessere Option als irgendwo Immomakler zu spielen, obwohl ich keinen Plan habe und ein Großteil meines Vermögens auf ein Objekt zu zentralisieren. Also ja, wenn mich das mal turnt, würde ich das auch mit Hilfe von REITs machen.
Gibt
Aber
ja
du
auch
hast eher so ein
ETFs zum
Einzel.
Thema REITs. Gibt ja auch ETFs.
Genau, REIT-ETFs, ja. Du bist ja eher so auf Dividenden ausgelegt, richtig?
Genau, also so mein eigenes Portfolio ist halt hauptsächlich, also 70% Dividenden ausgelegt und 30% Wachstum und hauptsächlich Einzelaktien. Aber ich habe auch ETFs, also hauptsächlich den Vanguard FTSE All World, also so als Komplettpaket halt einfach. Und dann halt noch über die Schweizer Vorsorge kann man dann auch einen Teil davon in die, also über ETFs investieren. Und also
Nice.
das ist dann, ich sage jetzt mal von meinem Börsen, also alles, was an der Börse ist, also Aktien, ETFs sind vielleicht so ein Fünftel, ein Sechstel ETFs und der Rest sind dann über Einzelaktien verteilt. Aber es ist schon so, und das würde mich vielleicht noch so interessieren, wenn du das, also du musst natürlich nicht darauf antworten, aber ich sehe das zum Beispiel auch so, du bist ja auch Unternehmer. Ich habe einen Großteil tatsächlich von meinem Geld, also wenn ich jetzt mein Aktienportfolio anschaue, ist das weniger als 30% von meinem Vermögen. Der Großteil von meinem Vermögen ist entweder in Cash für Liquidität, für Projekte oder was auch immer, oder wenn ich jemanden einstellen möchte oder whatever. Und natürlich halt im Business selber investiert. In meinem Fall jetzt zum Beispiel auch in den Online-Shop, den ich betreibe. Wie siehst du das? Ist das bei dir auch ähnlich bei deinem Vermögen, wo du dir sagst, hey, ich investiere zwar in Aktien, ETFs und Co., aber den Hauptteil des Geldes möchte ich in meinen eigenen Unternehmen drin haben, oder wie ist das bei dir?
Genau, ja, also ich bin ja an der GmbH, die hinter Finanzfluss steckt, nämlich der Finflow GmbH, bin ich ja beteiligt, also 50% mit Thomas. Und ich würde schon sagen, dass das halt im Großen und Ganzen gesehen natürlich die größte Position ist, die ich habe. Ist halt nur ein bisschen schwierig, das halt dann genau zu beziffern, weil dann sind wir schon wieder in der Unternehmensbewertung. Und ich sehe das auch so ein bisschen, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Asset beteiligt wäre, wo, wenn ich morgen einfach, keine Ahnung, in die Karibik gehe und das Ding läuft von alleine weiter, dann sehe ich das auch als Asset, was einen äußerst hohen Wert hat, weil es einfach transferable ist. Sorry wegen den ganzen Anglizismen. Genau, und davon sind wir halt echt extrem weit entfernt. Also wir sind halt tief drin in den ganzen Prozessen und so. Aber generell, also manche Leute sagen auch so ein bisschen so gegensätzlich, dass wir sagen, so aktives Investieren macht gegenüber dem Passiven weniger Sinn, weil du halt es nicht schaffst, längerfristig den Markt zu schlagen. Aber dann, wenn du Unternehmer bist, ist es so, Alter, du gehst ja volle Rotze long auf dein eigenes Projekt.
Und aber da schlägst du halt den Markt enorm. Also ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass die Finflow GmbH den Markt schlägt. Also diese 7-8% pro Jahr.
Ja,
Ansonsten würde es
klar.
mich schon wundern.
Ja, wenn das im frühen Stadium nicht der Fall wäre, dann wär das auf jeden Fall ein Problem. Nee, aber genau, also ich habe am Anfang haben wir halt mussten wir halt ins Unternehmen investieren. Wir haben jetzt, keine Ahnung, eine Kamera oder noch Kopfhörer oder Mikrofon oder solche Sachen investiert, aber eigentlich war das nicht so viel. Was ich am meisten investiert habe, ist halt echt Stunden und Schweiß, Arbeit am Wochenende über 3 Jahre oder so. Also und da finde ich das einfach, finde ich das, ja, also ich glaube halt so an mein, an, ich habe an unsere Idee geglaubt und ich habe ich war mir sicher, dass Leute, und wir haben auch Feedback bekommen von der Community, dass wir da echt jemanden, also einigen Leuten Mehrwert bringen können. Und das hat mir dann so einen Ansporn gegeben, dass genau das Ganze halt so Vollzeit zu betreiben und das halt auch als als meinen Beruf zu machen quasi.
Das ist auch wieder immer eine sehr coole, inspirierende Sache, wenn man halt so sein eigenes Projekt auch so neben Kontext nebenbei startet, weil ihr habt das ja auch so klassisch nebenbei gestartet. Ihr habt beide da ja auch noch euren, sag ich mal, Job gehabt und dann irgendwann gesagt, hey, den Sprung gemacht, jetzt mache ich nur noch Vollzeit das Projekt, weil ich da einfach Bock drauf habe und halt 100% meiner Arbeitszeit halt auf jetzt in dem Fall Finanzfluss fokussieren möchte. Das ist halt schon eine coole Sache. Ja? Also, das ist auch, was ich meinen Zuschauern und der Community immer sage, in der Regel die meisten Unternehmungen, Projekte, die gestartet werden, werden nicht so gestartet, dass man kündigt und man startet ein Projekt, sondern es hat irgendwie nebenbei gestartet und irgendwann merkt man, hey, ich will das Vollzeit machen und dann ist auch die Erfolgsgarantie deutlich höher, weil man schon Proof of Concept hat, weil man sieht, es funktioniert schon irgendwie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind auch jetzt vom Unternehmertum, sind Thomas und ich auch eigentlich recht risikoavers. Also wir sind eigentlich kein großes Risiko gegangen. Also der Kanal und die ganzen Videos, wir hatten schon echt, also fast jahrelang, glaube ich, mehr Umsatz generiert über den Kanal als als wir an Gehalt verdient haben. Und wir haben halt einfach nur so ein bisschen Sachen angetestet, ob man das in der Website reinvestieren kann und auch andere Projekte angetestet. Und sobald die dann auch noch validiert worden sind, dann haben wir gedacht, okay, ich meine, wenn wir noch so viele weitere Fässer aufmachen können, dann fehlt uns einfach an Zeit. Und das war uns eigentlich ganz wichtig, dass wir das halt, weil wenn nur der YouTube-Kanal laufen würde, dann hätte das auch mit der so vom Workload auch so gepasst, so nebenbei. Aber uns war wichtig, dass wir halt dann auch ein bisschen andere Bereiche, andere Content-Formate antesten können.
Ja, Podcast wo, und so weiter.
Genau, wo die Community Bock hat und so. Mhm. Und das wurde dann halt irgendwann zu viel mit dem normalen Job. Und dann hast du halt einfach so ein bisschen so ein Fokusproblem. Und dann machst du halt nichts wirklich richtig. Und dann musst du halt die Entscheidung treffen, okay, gehe ich jetzt volle Rotze rein oder fahre ich da einen Gang zurück? Genau.
Also persönliche Frage, also es ist von meiner Seite, jetzt nicht von den Zuschauern, aber also wie viele Stunden arbeitest du pro Woche, wenn ich fragen darf? Oder trackst du das so ungefähr? Hast du da so ein ungefähres Gefühl? Würde mich auch persönlich interessieren, dass ich da auch so einen Vergleichswert habe.
Ich zahle nicht, ich zähle nicht so die Stunden, aber ich momentan halt gerade in der letzten Phase, also in diesem Jahr. Letzten beiden Quartalen, auch ich glaube aber auch wegen Corona, bin ich eigentlich echt bis 10 Uhr abends im Büro und fange um 9 Uhr an und um 10 höre ich auf.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten paar Wochen mit vielen, also Finanzbloggern, Finanz-YouTubern auch gesprochen, privat und auch jetzt on-stream. Und es hat sich bei jedem bestätigt, also dieses Jahr ist, was Workload angeht, absolut crazy. Auch gestern mit Lars Eriksen, da hat mir auch gesagt, nächstes Jahr wird das ein bisschen lockerer angehen. Er hätte halt auch nicht gedacht, dass 2020 so ein heftiges Jahr wird. Und das ist schon krass. Das ist schon krass.
Ja. Wie viel arbeitest du? Ich meine, du hast ja so viele, also, du hast ja deinen Shop und deinen Kanal.
Also aktuell ist es mir eigentlich auch schon fast zu viel, auch mit den Daily Streams. Nächstes Jahr will ich das ein bisschen lockerer angehen, ein bisschen weg vom Gas auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, während Corona habe ich so 70, 80 Stunden Woche fix gehabt, ohne Wochenende. Ich habe täglich durchgestreamt, 4 Monate lang. Habe nur einmal nicht gestreamt, aber auch nur, weil halt mein Vater im Krankenhaus gewesen ist, also an einem Tag. Ist nichts Schlimmes gewesen, zum Glück. Und jetzt sind es so ungefähr 70 Stunden aktuell. Aber nächstes Jahr will ich das ein bisschen so runterschrauben auf so 50, 60, damit ich da auch ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge.
Ja, es ist auf jeden Fall gesünder. Das Einzige, was halt ein bisschen tricky ist generell, ist so, ist auch, dass du halt nichts machen kannst. Also ich könnte auch nichts in der Freizeit machen. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall, ich weiß, im Sommer war ich in Kroatien kurz, 10 Tage, was halt echt mega geil war, dass das noch geklappt hat. Aber
also bist du von dort ursprünglich oder wie?
Nee, ich bin Deutsch-Franzose.
Ah, okay.
Aber ich finde Kroatien einfach nur mega zum Urlaub machen. Ist halt echt wunderschön dort. Und Ja, und ich bin dann auch jemand, also ich nehme mir auch gerne Urlaub und mir macht das auch Bock und ich versuche mich dann auch in andere Sachen oder Hobbys zu vertiefen. Aber hauptsächlich halt während dem Urlaub und gerade wenn ich gut Pause mache, bin ich auch deutlich motivierter wieder zurück und ich habe dann noch mehr Ideen, weil du brauchst auch einfach diese Phase, wo du halt einfach nichts zu tun hast und einfach mal ein bisschen Kopf frei kriegst und mal alles aus der Vogelperspektive ein bisschen siehst. Aber man kann ja nichts machen. Also
ich weiß.
Das ist schade. Ja, das ist halt echt so. Und ich kann auch nichts privat machen. Ich kann nicht mal mit meiner Freundin essen gehen. Ich kann nicht mal.
Aber ihr habt ja den kompletten Lockdown, oder?
Alles wir haben Lockdown Light, aber also die Restaurants und so sind alles zu. Man kann aber abholen und man kann einkaufen gehen.
Achso, bei uns eben nicht. Bei uns ist offen, auch Restaurants. Einfach halt, sie schließen ab irgendwie 9 Uhr oder so. Also bei uns ist noch etwas noch lockerer als bei euch tatsächlich. Darum.
Ja. Ich meine, wir hatten auch eine Phase, wo das wo es eigentlich ziemlich normal war, bis auf Maske. War es den ganzen Sommer so, aber jetzt gibt es immer mehr Fälle und dann genau. Aber es ist, ja.
Wir haben jetzt hier nochmal eine Frage auch vom Number Crunch, auch hier ein Stammgast im Chat, eine eher persönliche Frage. Und zwar schreibt: Hi, mich würde interessieren, ob du dich persönlich oder ob du dir persönlich ein bestimmtes Vermögensziel gesetzt hast, welches du erreichen möchtest. Ungefähre Zahlen sind auch ausreichend, sofern es dir nicht zu persönlich ist.
Ja, klar. Also ich habe schon Vermögensziele. Ich glaube, ein großes Vermögensziel von mir, also ich habe es echt nicht so super klar definiert, weil ich nicht so krass im Kopf habe, aber das wäre halt finanzielle Freiheit. Mhm. Die erreichst du, also zumindest in meiner Definition, ist das, dass ich halt allein durch meine Kapitalerträge leben kann. Und genau, und so wie ich das immer halt berechne, wir haben auch einen Rechner auf unserer Webseite, wir haben auch dazu ein Video gemacht, ist, dass du halt einfach genau ausrechnest, was du gerne monatlich verdienen würdest. Und das musst du dann hochrechnen auf einen Betrag X, der dann ich schätze dann immer mit so 4-5% pro Jahr an Gewinn. Und von denen muss ich halt quasi leben können. Das wäre, glaube ich, das ist so das mein persönlichstes Ziel quasi. Aber dann habe ich eigentlich keine höheren Ziele. Danach ist für mich so, wenn ich jetzt ein Vermögen haben würde, was das übertrifft, dann ist natürlich, je höher dieses Vermögen, umso besser, weil ich dann halt, keine Ahnung, in andere Unternehmen investieren kann. Ich hätte auch so Bock auch mal so, also es ist so nur so ein Gedanke jetzt, aber wenn ich mal älter bin, vielleicht habe ich dann nicht so Bock, so intensive Arbeitswochen zu haben, dass ich dann einfach, keine Ahnung, junge Leute, die Bock haben, die irgendwas aufbauen, die gute Ideen haben, zu unterstützen, wo ich kann.
Angel-Investor, so
dieser Art. Ja, sowas. Also ich weiß nicht, in welchem Stadion oder so, aber ich meine, das fände ich halt ultra spannend, weil du halt in vielen kleinen Projekten mit dabei sein kannst und vielleicht ein bisschen einen Senf dazu geben kannst, ohne jetzt so voll involviert zu sein. Und genau so da kannst du halt auch ziemlich viel Geld burnen. Ich meine, das ist ja Hochrisiko-Investments. Und genau, und ich habe halt ein paar Leute, also ich kenne ein paar Leute in meinem Umfeld von meinem damaligen Job, die halt tatsächlich sehr, sehr früh angefangen haben und dort halt ziemlich hohe Beteiligung am Startup bekommen haben, die dann bei Liquiditätsevents veräußern konnten. Und genau, und viele machen das auch mittlerweile und investieren so ein paar Startups, wo sie Bock drauf haben. Und die meinen halt so, es ist halt echt, macht halt mega Laune und es geht halt gut ab. Und manchmal packen die auch selber an, wenn die gerade Lust haben oder wenn die merken, dass die halt dann einen Impact haben können. Und so. Genau, und um dieses Ziel zu beziffern, keine Ahnung, ich meine, ich hätte schon gerne so, weiß nicht, so 4.000 Euro im Monat netto. Müsste man jetzt diesen Rechner anschmeißen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das ist.
Das machen wir doch gleich. Warte mal ganz kurz.
Ah, perfekt.
Also, ich bin schon auf der Seite. Ich muss ihn jetzt nur noch kurz finden. Der Rechner, wo haben wir denn den? Im sicherlichen Menü irgendwo. Ratgeber. Oder der Rechner, ich sehe ihn schon hier. Rechner,
genau. Ja.
Und dann, welcher ist es wohl?
Finanzielle Freiheit.
Finanzielle Freiheit berechnen, oder? Nee, finanzielle Ziele berechnen ist es nicht. Finanzielle Freiheit. So, also du brauchst 4.000 netto, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Konservativ, du hast 4% gesagt, oder? Das ist so das Konservativste, was du gemeint hast, 4%.
Ja, genau. Ich meine, man muss auch ein bisschen so Inflation abrechnen und Kosten.
Und wie alt bist du heute?
Ich bin heute 29 Jahre alt.
29 und wann ist das oder Wunsch-Renteneintrittsalter?
Gute Frage.
Ich mache hier einfach mal 65, okay? es geht ja nur eigentlich um den Betrag. Es geht ja nur um den Betrag und sagen wir mal, man muss bei 0 anfangen. Was steht denn hier? Du brauchst 1,6 Millionen Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, du musst runterscrollen, ich sehe es gerade nicht.
Oh, Entschuldigung. So, es dauert immer einen kleinen Moment, weil wir haben einen Delay, wenn du jetzt den Stream anschaust. Okay. 1,6 Millionen Euro. Ich ändere jetzt aber mal kurz das Renteneintrittsdatum. Ändert sich das was? Nee, also du brauchst einfach 1,6 Millionen Euro für diese 4.000 Euro netto, wenn man jetzt auch diese Abgeltungssteuer bei euch von 26, irgendwas Prozent mit einberechnet. Also dann ist das so das, was du so beziffern kannst für deine finanzielle Freiheit. Und du würdest dann aber auch immer noch in Deutschland leben, wenn ich das richtig verstehe. Oder würdest du irgendwo anders hinziehen?
Gute Frage. Ich würde schon in Europa bleiben. Deutschland bin ich echt halt so ziemlich offen. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sehr.
In die Schweiz kannst du ja kommen.
Ja, Schweiz. Richtig nice Land. Ich liebe die Schweiz. Ich habe auch ein paar Freunde in Zürich. Ist echt super cool dort. Ich weiß es aber wirklich nicht. Also, das ist so eine Frage. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt ganz gut, so seinen Hauptwohnsitz irgendwo zu haben, wo der Standard doch relativ hoch ist. Ich meine, uns geht es in Deutschland jetzt wirklich nicht schlecht und in der Schweiz geht es ja auch sicherlich ziemlich gut. Mhm. Und genau. Und dann kann man ja, keine Ahnung, vielleicht einfach nur in Reisen oder so dann halt ein bisschen diesen Travel-Aspekt mit einbauen. Aber genau, das weiß ich nicht. Aber ich würde schon sagen, in Westeuropa, ja.
Wir haben noch eine spannende Frage, die ist, glaube ich, an uns beide gerichtet. Und zwar vom YT-Form-RH. Zählt ihr euch zur Gruppe der Workaholics und habt ihr trotz der aktuellen Workloads, die ihr fahrt, noch genug vom Leben im Jetzt mitzubekommen?
Ich würde schon sagen, dass ich momentan ein bisschen Workaholic bin. Also einerseits macht es auch mega Spaß, andererseits ist es auch so, dass sobald ein paar Leute beschäftigt sind, dass natürlich du ein bisschen mehr Verantwortung hast und da einfach mehr geht, wo du halt ein bisschen präsenter sein musst. Ich glaube, das ist ziemlich normal. Wir müssen natürlich gucken, dass wir das ein bisschen in den Griff bekommen. Aber jetzt momentan vom Leben, ehrlich gesagt, ja, nicht genug. Also ich hätte schon Bock, dass alles wieder so normal wird.
Gechillter wird.
Oder wie? Genau, gechillter, dass ich meine Eltern jedes Mal besuchen gehen kann, wenn ich will. Dass ich reisen kann und so. Also, ja, das fehlt mir halt schon extrem. Aber momentan, wie gesagt, ich könnte, wenn ich zu Hause bin, ich kann echt nichts machen. Also, ich kann nicht mal irgendwie Sport treiben. Gut, ich könnte schon joggen gehen, aber es ist auch ultra kalt geworden und Fitnessstudio ist auch nicht mehr. Es ist halt schon schwierig. Manchmal wundere ich mich halt auch so, wie strange diese Situation momentan ist. Und genau, ich denke aber auch ganz ehrlich, dieses Jahr, also so schlimm es für halt natürlich so viele Menschen ist, ist es auch eine riesige Chance für so viele, dass du einfach mal zu Hause bleiben kannst und dir mal ein bisschen Gedanken machen kannst über dein Leben und endlich mal Sachen angehen, die man sich so vornimmt. Also, es ist echt einmalig sowas. Mhm. Und so würde ich es auch ein bisschen sehen halt, ne?
Auf jeden Fall, also ich kann die Frage, die jetzt der YT-Form gestellt hat, ziemlich ähnlich wie du beantworten, also eigentlich 1:1 dasselbe. Muss aber halt auch sagen, ich glaube, dass jetzt jeder, der irgendwie praktisch oder nur von einem Online-Business lebt, und ich meine, Finanzfluss ist ja auch schließlich also ein Online-Business so gesehen, das ist ja nicht irgendwie physisch, ihr habt einen Store oder so, sondern es ist alles digital auf Social Media oder auf Webseiten. Da muss man halt schon ultra dankbar sein. Das habe ich dieses Jahr einfach gemerkt, weil alle anderen haben so ein bisschen in die Scheiße gegriffen, die kein digitales Business haben. Oder die meisten, nicht alle, aber die meisten. Und die ein digitales Business haben, haben nur weil halt diese Situation so entstanden ist, halt einen riesigen Auftrieb bekommen. Ja? In Form von mehr Kunden, in Form von mehr Umsätzen, alles Mögliche, ohne dass man auch irgendwas am Prozess ändert. Man muss nicht mal unbedingt besseren Content machen oder das, jenes verbessern, sondern einfach automatisch, weil alle zu Hause gewesen sind, mehr Online-Dinge bestellt haben im E-Commerce, weil sie nicht in Läden gehen konnten.
Genau.
Oder auch einfach mehr Zeit für Videos hatten, weil sie weniger hin und her pendeln müssen. Und da bin ich auch schon sehr dankbar dafür. Und das ist auch vielleicht auch mitunter einer der Gründe, wieso ich diese Situation auch gerne genutzt habe, um halt auch so viel zu arbeiten, auch wenn es Spaß macht, um halt diese Situation auch zu nutzen, weil es halt wirklich relativ eine krasse Sache ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt schon, also nicht den Jahresabschluss gemacht, aber ich habe mir mal so angeschaut, okay, wie viele Umsätze habe ich gemacht dieses gesamte Jahr mit all meinen Projekten, mit allen, also nur Umsätze, nicht Gewinn. Und habe dann so ein bisschen auch noch das, was jetzt noch im Dezember reinkommt, da kann man so ein bisschen ungefähr ausrechnen, ja, so viel kommt noch ungefähr rein, weil man hat ja die letzten 11, 12 Monate schon gehabt, da kann man so ein bisschen eine Prognose machen. Und ich habe dieses Jahr fast 1 Million Franken Umsatz gemacht und das ist absolut krank.
Krass.
Und ich meine, man muss überlegen, ich bin immer noch so eigentlich fast immer noch ein One-Man-Business. Klar, ich habe immer, also ich arbeite mit ein paar Selbstständigen, also mit ein paar Freelancern zusammen. Meine Freundin arbeitet für mich, sie hilft mir hier so ein bisschen da aus bei verschiedenen Dingen. Aber es ist jetzt nicht auf so einem Level, wie jetzt ihr zum Beispiel arbeitet und hier mit irgendwie 12 Leuten daherkommt. Also das ist, da sehe ich mich noch gar nicht drin. Und wie schon auch gesagt, diese Verantwortung, da drücke ich mich noch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, das kannst du sicherlich auch noch vielleicht nachvollziehen, wo ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt habt. Das ist schon eine Verpflichtung. Es ist alleine schon eine Verpflichtung, wenn ich meine Freundin Vollzeit einstelle. Ich muss ihr sagen, guck, du musst das und das und jenes machen, das gibt's noch, das wären Sachen oder Aufgaben, die man machen muss. Und das ist halt schon, das unterschätzt man, glaube ich, irgendwie. Und ich muss mal gucken, wie ich das schaffe, hoffentlich natürlich. Vielleicht hast du ja da noch so ein paar Tipps in dem Themenbereich. Also vor allem für Leute einstellen.
Ja, ich denke halt, das ist halt echt so eine Typfrage. Also wir hatten auch schon am Anfang das Gespräch, bevor, also über die Jahre, als wir so gesehen haben, wie Finanzen sich so entwickelt hat, wie man das eigentlich weiter, also weiterführen will. Ich hatte halt, und ich war halt eher so auf dieser, also ich war schon auf dieser krassen so Digital-Nomade-Schiene, man ist mega flexibel, man jettet um die Welt. Man arbeitet von Bali aus, während man seine Pina Colada schlürft und so. Das fand ich schon cool, aber ich habe eigentlich so gemerkt, dass mir eigentlich die Challenge, also Thomas war das generell nicht, er meinte so, entweder wir machen es jetzt richtig oder andererseits tönt mich das nicht, weil der hat seinen Job bei der Bank, ging ihm auch ziemlich gut ab. Und genau, und dann denke ich halt, es ist halt eine Typfrage, entweder du bist gerne flexibel, du bist gerne auf dich alleine gestellt, das Gute ist, ich meine, dir redet keiner rein, du kannst einfach dein Ding machen, du kannst morgens auch mal ausschlafen, wenn du einfach Bock hast.
Ich schlafe immer aus.
Ah, okay, das ist auch gut, das ist echt wichtig. Und dann entscheidest du dich, ob du so Skalierungspotenziale siehst, dass du sagst, okay, da könnte man tatsächlich so ein Team aufbauen, und gerade das sind so Bereiche, in denen ich mich gar nicht auskenne. Zum Beispiel, wir arbeiten momentan ziemlich viel an der Webseite und versuchen Vergleichsrechner und Tools zu bauen. Und zum Beispiel, das ist sowas, also diese Expertise haben Thomas und ich gar nicht. Also das muss
zum Beispiel.
Genau, programmieren, das ist halt nicht unser Ding. Und wir finden trotzdem, dass man dadurch mega Mehrwert erbringen kann. Und genau, und wir können, und das lässt sich halt durch einen weiteren Teammember halt gut lösen. Und genauso gibt es halt tausend andere Baustellen, wo wir halt einfach Unterstützung suchen. Und am Ende des Tages ist auch eine coole Challenge. Also ich merke auch so, ich habe noch nie so viel gelernt über die letzten 2 Jahre. Und ich habe in meinem alten Job halt so einen guten Durchblick über Strukturen gelernt. Deshalb denke ich, ist auch halt, also für mich persönlich ist es eigentlich immer wichtig, also was ultra wichtig, angestellt zu sein, einfach nur um zu wissen, wie so Teamdynamiken funktionieren. Also zum Beispiel, wenn du hattest halt so Produktteams bei mir im Unternehmen, bei meinem alten Arbeitgeber, wo du einen Designer hattest, du hattest einen Produktmanager, du hattest zwei Developer, du hattest einen Analysten, und zusammen bauen die das Produkt. Und der Produktmanager ist der die Vision hat, der alles präsentieren muss, der mit dem CEO kommunizieren muss, der quasi sein Team also das Projekt managen muss. Die Devs müssen halt hardcore ihre Tasks und ihre Projekte halt abwickeln. Der Designer muss gucken, dass das Ganze, also dass das irgendwie stimmt und so. Und also nicht nur habe ich das verstanden und außerdem habe ich halt mir auch ein gutes Netzwerk aufgebaut. Mhm. Ich meine, ich nutze es jetzt nicht gerade wirklich aktiv, aber ich habe schon ein paar von meinen Kollegen angehauen bezüglich irgendwelchen Tipps in Bereichen, wo ich mich auskenne, wie zum Beispiel PR oder keine Ahnung. Und genau, und dann dachte ich so, okay, ich glaube, also wir trauen uns das schon zu, so im Tandem mit Thomas und genau, wir machen es jetzt und ich finde es mega nice, aber natürlich muss man auch immer genau alles im Blick behalten, weil man hat auch eine Verantwortung und so und es soll ja auch nicht unsustainable sein, deshalb gehen wir doch nicht zu aggressiv rein mit Hirings und so weiter.
Aber ich finde den Ganzen sehr spannend. Also ich habe jetzt auch letztens nochmal zum vierten Mal, glaube ich, Cashflow-Quadrant gelesen und da gibt es halt mit dem Angestellten, Selbstständigen, Business-Owner und Investor. Und ich sehe mich zum Beispiel aktuell und auch, ich weiß nicht, in den nächsten Jahren immer noch als Selbstständigen, weil wenn ich ein Jahr weg bin von meinem Business, ist das weg, das Business. Das existiert da nicht mehr. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt euch so ansehe, ist das vielleicht aktuell noch so, dass wenn ihr beide, Thomas und du, ein Jahr weg seid, dann gibt es das Business nicht mehr. Aber ich denke, so in ein paar Jahren oder in 5 Jahren oder was auch immer, könnte es ja doch schon durchaus sein, dass es dann etwas anders ausschaut. Oder ist das auch etwas, was du oder was ihr gemeinsam euch anschaut, dass ihr wirklich in diesen Business-Quadranten dann schlussendlich dann reingeht? Also zum Beispiel Bill Gates, der muss nicht mehr oder der ist schon lange nicht mehr bei Microsoft wirklich drin, aber Microsoft wächst trotzdem noch ständig, das hat einen neuen CEO und so weiter. Wie siehst du das so ein bisschen oder wo würdest du dich in diesen Quadranten kategorisieren, weil ich sehe mich ganz klar eigentlich noch als Selbstständigen, obwohl ich jetzt hier eine GmbH, eine AG habe, aber ich sehe mich halt immer noch als Selbstständigen, weil wenn ich weg bin, dann läuft das Business auch nicht mehr.
Ja, also ich weiß nicht genau, was dieser Business-Quadrant ist. Ich hab mir mal so eine Zusammenfassung
von dem Buch. Ich kann es dir ganz kurz erklären. Angestellt ist ja selbsterklärend und dann hast du den Selbstständigen. Der Selbstständige ist halt nichts anderes als auch als Beispiel ein Arzt, der eine eigene Praxis eröffnet. Vielleicht hat er da auch ein paar Mitarbeiter, Sekretärinnen und so weiter. Aber der muss ja aktiv auch dabei bleiben. Und da kann nicht ein Jahr weggehen. Und der Business Owner oder halt der Business Quadrant ist halt konkret so, dass du dir halt ein Business-System aufbaust, wo du dann irgendwann ab einem Punkt sagen, oder du dir auch ein Business-System kaufen kannst, aber ab einem Punkt sagen kannst, ich gehe jetzt ein Jahr in die Karibik und du kommst dann zurück, weil du halt Manager, Direktoren eingestellt hast und so weiter, ist das nach einem Jahr größer geworden, dieses Business, und nicht kleiner. Obwohl du nicht dabei gewesen bist. Und darum sehe ich mich aktuell überhaupt noch nicht im Business-Quadranten, weil wenn ich ein Jahr weg bin, dann existiert dieses Business hier
nicht mehr. Okay, verstehe. Also ich hätte schon Bock, in diesem Business-Quadrant zu sein.
Ja, ich auf jeden Fall auch, aber es ist leicht, glaube ich.
Ja, also das ist, ja, ist ein interessanter Punkt. Es ist halt tatsächlich so, dass, also das ist auch so das Schwierigste. Ich glaube, dass am Ende kommt es halt immer auf dieses Ownership an. Wenn du halt Mitarbeiter hast oder ja, Leute in deinem Team, die halt Ownership zeigen, das heißt, die einen Bereich quasi selbstständig verwalten, aufbauen und so weiter, weil sie halt Bock haben und weil sie das motiviert und sie auch selber viel dabei lernen, dann lässt sich so ein Business-Quadrant da kommt man schon in diese Richtung hin, würde ich sagen. Und ich würde sogar fast sagen, dass du halt failst, wenn du es nicht schaffst. Also wenn du failst halt, wenn du es nicht schaffst, Leuten Sachen zu delegieren und denen also das Vertrauen geben, dass sie es halt selber exekuten und denen halt, die halt auch dementsprechend briefen, zu sagen, ey, das ist so, das ist dein Ding. Ich zeige dir jetzt, wie das Ganze geht und wie es aufgesettet ist und ich zeige dir so, wo es lang gehen sollte. Aber danach musst du halt musst du das Ganze halt alleine managen. Das ist so komplett dein Baby. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste also das ist das Allerschwierigste zu erreichen in dieser mein Handy vibriert ein bisschen. genau, das ist das Allerschwierigste. Also erstmal Leute zu finden, die halt dementsprechend motiviert sind. Viele, die sowas halt, solche Attribute zeigen, also so Ownership, die sind halt meistens auch, haben auch das Interesse, langfristig selber selbstständig zu sein oder was Eigenes aufzubauen. Und das sind halt so eigentlich, also glaube ich zumindest mal, die Personen, die am meisten Mehrwert im Unternehmen bringen, einfach weil die halt genau wissen, dass, ey, selbst wenn du in einem Unternehmen einen Job übelst Gas gibst, du lernst übelst, also du benefitest ja auch übelst davon. Nicht nur durch Gehalt, sondern einfach, dass du deutlich mehr Erfahrung sammelst.
Und auch die Freiheit.
Genau, und auch mehr Verantwortung und mehr dein Selbstbewusstsein sich entwickelt, wenn du, keine Ahnung, promoted wirst. Und in meisten Unternehmen ist es auch so, wenn du etwas owns und gut executest, dann haben die Leute, die dir das Baby übergeben haben, auch schnell keinen Bock mehr, sich damit zu kümmern und machen sich von dir abhängig. Mhm. Genau, aber das ist halt relativ selten. Ich glaube nicht, also die wenigsten Menschen sind halt so oder denken halt so. Für viele ist es als ein Job auch einfach nur auf die Arbeit gehen, ein cooles Team haben, was auch voll okay ist. Das sind einfach nur verschiedene Typusfragen. Genau, aber dieses ganze Prozedere, das immer mehr abzugeben, Leuten, also deinen Teammitgliedern halt zu unterstützen, dass sie es halt auch, dass sie auch dahin kommen, weil vieles liegt einfach bei dir und ich versuche zumindest, also bei unserem Unternehmen gebe ich mir auch immer als erstes die Schuld. Also wenn irgendwas nicht klappt oder so, denke ich mir, okay, ich hätte es beim Onboarden klarer machen sollen. Ich hätte
auf jeden Fall.
Also eine bessere Intro geben können, weil und da lerne ich halt auch ziemlich viel diesbezüglich und versuche dann auch halt ein Feedback zu sammeln und so weiter. Genau, aber langfristig wäre es halt schon cool, weil je mehr du halt in diesem Quadranten hingehst, umso mehr nimmst du halt eigentlich kreative Entscheidungen und du musst nicht selber Sachen machen, sondern du kannst dir einfach coole Sachen überlegen, ein bisschen hier und da einen Stein ins Rollen bringen und das macht dir eigentlich am meisten Bock. Also das machen ja auch, keine Ahnung, VCs oder wahrscheinlich auch Bill Gates, der geht in seine Hütte, liest ein Buch, hat ein paar Ideen.
Und nein, dann das ist eine Buchwoche, wo er sich da also eine ganze Woche lang
geantwortet. Genau. Ja. Und überlegt halt, wie er Malaria killen kann. Und, aber ist dann auch nicht unbedingt vor Ort und muss dann jede Person impfen
so ein bisschen oder keine Ahnung. Auch weg vom Operativen und mehr halt eben zum Delegieren.
Genau.
Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aktuell den Approach, ich kann mich mehr, also ihr macht da ja wirklich, wo ihr Mitarbeiter anstellt und ich kann mich zum Beispiel, ist ein ähnlicher Approach, aber halt mit einem, der Umfang ist ja etwas anderes, ähnlich wie halt auch Aktien mit Kopf, mit Reselling mit Kopf und Co. Ich habe ja auch jetzt mit dem Christian, dem Auswanderlux, ein Projekt gestartet, das jetzt mittlerweile auch sehr gut läuft und damit kann ich mich dann in der Form sogar mehr mit anfreunden. Es ist dann ein Joint Venture, wo beide daran beteiligt sind, aber in diesem Fall dann der Christian auch viel eigenständiger über seine eigene Brand so gesehen dann walten und herrschen kann. Und das ist dann so ein ähnlicher Approach, glaube ich, aber halt wo dann, also er ist ja dann nicht angestellt, aber halt in dem Joint Venture er dann halt in dem Sinn selbstständig ist oder auch unternehmerisch tätig ist und man dann halt auch einfach mit beteiligt ist an dem Unternehmen. Und das ist jetzt für mich zumindest, habe ich so gemerkt, ein coolerer Approach, weil ich nicht so ich muss dann nicht dahinter stehen oder das Gehalt hier oder zahlen oder was auch immer, sondern da ist dann auch eigenes unternehmerisches Risiko drin für jetzt zum Beispiel den Christian, weil wenn ich jetzt als Beispiel würde ich den Christian anstellen, dann hat er kein unternehmerisches Risiko mehr, sondern ich habe das unternehmerische Risiko, weil ich ihm Gehalt zahle. Und wenn es mal nicht gut läuft, muss ich schauen, wenn ich ein guter Arbeitgeber bin, hey, trotzdem muss der sein Gehalt bekommen. Ja?
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, muss mal gucken, wie ich das mache. Ich bin ja noch ein Stückchen jünger als du. Das heißt, ich werde dann vielleicht noch ein paar Dinge lernen über die nächsten Jahre. Aber auf jeden Fall bisher super cooles Gespräch gewesen. Ich komme langsam zur letzten Frage. Und zwar ist das eine Frage, die ich jedem stellen werde im gesamten Dezember. Mhm. Und zwar, wie schaut 2021 für dich persönlich aus? Auf deine Projekte, auf dein persönliches Leben? Oder so, was projizierst du in dieses Jahr hinein? Was erwartest du von diesem Jahr? Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, ich erwarte ein bisschen mehr Gönnung.
Also mehr Chillen.
Ja, also auf jeden Fall. Es wäre echt mal cool, ein bisschen aus dem Büro rauszukommen und auch aus Deutschland und einfach ein schöneres, mein Urlaubsbudget von diesem Jahr vielleicht nächstes Jahr rauszuhauen.
Verdoppeln sozusagen. Hä?
Genau. Und sonst halt bei Finanzlos halt ziemlich viel. Also ich bin echt mega gespannt. Ich glaube, wir werden halt ziemlich unseren Output stark erhöhen. Mhm. Einfach unsere, also wir haben schon ein bisschen so geplant, was noch so nächstes Jahr auf die Community zukommt. Und da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Und, aber eigentlich ja genau so krass projiziere ich mich jetzt eigentlich nicht in dieses Jahr. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was worauf ich sonst noch eigentlich mich freue. So. Ja, halt einfach ein bisschen entspannteres, normaleres Jahr, wäre ganz nett. Und ja, und das hoffentlich, dass es halt genauso, also ja, genauso erfolgreich wird wie also wie 2020. Das ist natürlich auch mega cool, ne?
Auf jeden Fall. Also muss ganz ehrlich sagen, kann dir da auch nur zustimmen, natürlich. Und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier am Start gewesen bist, Arno, dass wir jetzt auch euch beide hier auf diesem Kanal haben. Also nicht nur den Thomas, sondern jetzt auch du am Start. Finde ich mega, mega cool. Hat mich sehr gefreut, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Hoffe, die
Ja, mich
Community
auch.
konnte da auch noch einiges mitnehmen. Hast du vielleicht noch ein paar Worte, die du zum Schluss noch bei der Community rauslassen möchtest oder irgendwas zur Ergänzung zum ganzen Talk? Oder?
Ja, Shoutout Finanzrudel Community. Nee, bleibt gesund und ja, keine Ahnung. Also ja, checkt Finanzfluss ab natürlich, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt. Checkt auch mal unsere Rechner ab. Und nur das wäre es sonst. Ja, genau, bleibt gesund und hoffentlich ja, wartet ein gutes Investoren- und Unternehmerjahr auf uns. Und
Ein Chiller, ja,
ja,
sagen wir es mal so,
und
ein
ein
Chiller.
entspannteres Jahr, ein Chiller-Jahr.
Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ihr wisst, täglich gibt es im Dezember Livestreams. Morgen haben wir den lieben Gerald Hörhahn am Start. Hoffe, ihr seid da auch mit dabei. Wird alles super spannend im Dezember. Ich bedanke mich nochmal, Arno, und würde
Ich
sagen,
danke
ich
dir.
wünsche euch und dir auch einen super schönen Abend. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!